Kapitel 25. Kleine Schritte. Es war 4.40 Uhr, als Toyasas neuer Wecker klingelte. Gähnend starrte sie auf die Zeiger und verfluchte die Kräuterkunde-Aufgaben, die sie gestern so lange wachgehalten hatten. Wenigstens hatte Winona es geschafft, Tasuin erst nach Mitternacht ins Bett zu lotsen. Toyasa stand auf, ging ein paar Schritte und schlug mit Wucht oben auf das Klingeln die etwas. Es war Absicht, dass der Wecker so weit vom Bettweg stand. Jetzt, wo sie wach und auf den Beinen war, konnte sie sich auch fertig machen. In einer halben Stunde würde Tasuin aufwachen und dann sollte sie bei ihm sein. Im Grunde war sie ja für den Wecker dankbar. Winona besaß oben in ihrem Turm ein identisches Gegenstück und wenn die Ravenclaw am Abend eine Weckzeit einstellte, dann klingelte am nächsten Morgen Toyasas Wecker. Umgekehrt funktionierte das natürlich genauso. Deshalb wusste sie auch, dass Tasuin vor 3,5 Stunden eingeschlafen war. Dank einer gewissen Routine brauchte Toyasa gerade mal eine Viertelstunde und schon stand sie sauber und angezogen mit ihrer Schultasche im Gang vor den Gemeinschaftsräumen. Wie immer wurde Toyasa hier erwartet. Guten Morgen, Mampf, grüßte sie den Troll gähnend. Wieder mit Boss-Troll gestritten? Diese Frage war durchaus berechtigt. Denn Mampf drückte einen riesigen Sack Eis auf sein Auge. Miteinander redend gingen sie los. Boss-Troll wollte nicht glauben, dass nach 3 die 4 kommt, brummte Mampf. Das stimmt aber, versicherte Toyasa. Kannst du ihm das sagen? Ganz bestimmt nicht, lachte sie. Dann wäre ich nach kurzer Zeit tot. Sorg doch einfach dafür, dass er genauso weit zählen kann wie du inzwischen, und dann haut er dir auch keine runter. Aber Boss-Troll ist dümmer als ich. Mampf sollte jetzt Boss-Troll sein. Solange er aber stärker ist, solltest du das lieber nicht so laut sagen. Versuch doch einfach zweiter Boss-Troll zu werden. Du zählst, ihr haut zu und schon seid ihr die unbestrittenen Bosse. Meinst du, das klappt? Klar doch. Spätestens, wenn ihr 4 Rinder für 4 Tage Dienst bekommen habt. Oh ja, 4 Rinder, sabberte der Troll gierig. Inzwischen hatten sie die Treppen erreicht. Vielleicht sogar 5, meinte Toyasa und lächelte Mampf breit an. Bereit? 5 nach 4? Fragte er unsicher. Genau. Du lernst schnell, lobte sie, obwohl sie die 5 jetzt schon seit 3 Tagen versuchten. Auf geht es. 1. Sie nahmen die ersten 3 Stufen und Toyasa, wie auch Mampf, hielten einen Finger hoch. Für den Troll war dies nur ein Minischritt nach oben. 2. sagte Mampf und hob den nächsten Finger, nahm dabei wieder 3 Stufen auf einmal, und zählte dann allein bis 4. 5 jetzt? Fragte er. Richtig. Freute sich Toyasa. So und jetzt alle Finger der linken Hand wieder zur Faust, einen der rechten Hand nach oben und dann fangen wir wieder mit der linken von vorn an. 1. Sie erreichten die gewünschte Etage, als gerade alle Finger des Trolls ausgestreckt waren. So und jetzt sag mir, wie viele Stufenschritte du gemacht hast? Fragte Toyasa und sah den Troll aufmunternd an. Das war die Frage, an der Mampf immer scheiterte. Sie konnte in seinen Augen das Rechenwerk förmlich rattern sehen. Dabei zuckten seine Finger nacheinander alle einmal. 5 mal 5, sagte er dann. Das ist richtig. Freute sich Toyasa. Dann bis morgen. Bis morgen, verabschiedete sich Mampf. Toyasa ging die letzten Schritte allein. Zuerst an Professor Dumbledores Büro vorbei und blieb vor einer unscheinbaren Tür nur wenige Meter weiter stehen. Hinter dem schweren Holz der Tür, innen verstärkt durch Stahl, ging es ziemlich laut zu. Geduldig schaute Toyasa auf die Uhr und nach fast exakt 4 Stunden und 7 Minuten erwachte Tasuin mit einem gut hörbaren Schrei. Erst dann schloss Toyasa leise die Tür auf und öffnete diese ganz vorsichtig. Nur zu gut erinnerte sie sich an die Beule, die Winona am ersten Tag davongetragen hatte, als diese mit der Ansicht Tasuin braucht Fröhlichkeit und Aufmunterung energisch und mit einem guten Morgen durch die Tür getreten war. Winona konnte sich später nicht erinnern, wie und warum sie im Krankenflügel aufwachte und warum ihr der Schädel brummte. Toyasa hatte es ihr sagen müssen. Aus diesem Grund hielt sie auch die Tür sehr fest in der Hand, damit diese ihr nicht vor oder auf die Nase zuschlug. Tasuin war gar nicht so stark, wenn er wach war. Man durfte ihn nur nicht Schwung holen lassen. Doch wenn man vorsichtig war, langsam und leise, dann passierte auch nichts. Dann saß Tasuin zitternd auf seinem Bett, versuchte sich tief in eine Ecke zu pressen und hatte die Bettdecke über den Kopf gezogen. Toyasa sagte kein Wort. Gleich nach dem Aufwachen reagierte er nicht sonderlich gut auf ihre Stimme. Das fand sie ein wenig seltsam, denn bei Winona, wenn diese ruhig mit ihm sprach, gab es diese Probleme nicht. Vorsichtig setzte Toyasa sich aufs Bett und rückte nahe an Tasuin heran. Langsam zog sie die Decke von seinem Kopf und berührte mit den Fingerspitzen seine Wangen. Wie die letzten Tage immer, zuckte er kurz zusammen, doch dann hob er die Hand und ergriff die ihre. Dies war der Moment, in dem die Angst ein wenig von ihm wich und er sich an sie anlehnte und den Kopf auf ihre Schulter legte. Ohne sich viel zu bewegen, holte sie daraufhin das Buch vom kleinen Hauselfen hervor und begann vorzulesen. Erst dann kam Tiki unter dem Bett hervor und rollte sich auf Tasuins Beinen zusammen, woraufhin dieser begann, seine kleine Freundin mechanisch zu streicheln. So verging vielleicht eine halbe Stunde. Manchmal mehr, manchmal weniger, doch das Ende kam unausweichlich. Irgendwann hob er den Kopf, ließ Toyasas Hand los und hörte auf, Tiki zu liebkosen. Toyasa legte das Buch weg. Es hatte keinen Sinn mehr vorzulesen. Aber jetzt wusste sie, warum Rika die Zeit nach dem Aufwachen für so wichtig hielt. Nur in diesem kurzen Zeitraum war Tasuin sich seiner selbst und seiner Umgebung bewusst. Egal wie viel Angst er verspüren mochte, wenigstens lebte er da. Komm bitte, Tasuin, sagte sie sanft und nahm sich wieder seine Hand. Sie führte ihn ins Bad. Tasuin, zieh dich bitte aus und wasch dich, bat sie. Vollkommen mechanisch und willenlos tat er es, während sie krampfhaft versuchte, ihn nicht anzusehen. Das ließ sich aber kaum vermeiden, denn die Wasserhähne für die Dusche musste sie aufdrehen, sonst duschte der Junge entweder eiskalt oder kochend heiß. Während Tasuin sich wusch, das konnte er zum Glück alleine, plapperte Toyasa ein wenig vor sich hin, um vielleicht doch irgendeine Reaktion von ihm zu erhalten. Hagrid hat am 21. einen Brief vom Ministerium erhalten, begann sie und sagte dann doch nicht alles, wie sie im ersten Moment vorgehabt hatte. Sieht nicht gut aus für Seidenschnabel. Die Berufung wird sicher sehr haarig. Nichts. Kennst du Hermine Granger? Man erzählt sich, sie hätte Malfoy geohrfeigt und er habe sich das gefallen lassen. Kannst du dir das vorstellen? Eine muggelgeborene Hexe haut dem reinblütigen Malfoy eine runter und der hat Schiss, sich zu wehren. Ich wäre zu gern dabei gewesen. Du auch, Tasuin? Wieder keine Reaktion. Ich werde Seidenschnabel nicht helfen, weil ich Hagrid nicht nach, sie vermittelt ein bestimmtes Wort, ins Gefängnis bringen will. Tasuin trat ungerührt aus der Dusche. Sie schloss die Augen, bis sie ihm ein Handtuch vor die Brust gedrückt hatte. Bitte trockne dich ab, Tasuin. Danach reichte sie ihm die Sachen, die die Hauselfen, wahrscheinlich Patsy, schon im Bad bereitgelegt hatten, und bat ihn, sich anzuziehen. Danach fühlte sich Toyasa ein wenig besser. Beim Zähneputzen versuchte sie es weiter. Nächste Woche sind Osterferien. Dann findet auch das letzte Quidditch-Spiel statt. Wenn Slytherin gewinnt, dann gewinnen sie den Pokal. Wenn Gryffindor jedoch mit 210 Punkten Abstand gewinnt, dann sind sie es. Kannst dir sicher gut vorstellen, hinter welcher Mannschaft ein großer Teil der Schule steht. Sie sagte ihm, er solle aufhören zu putzen, denn von allein hörte er nicht auf. In den Ferien müssen wir auch die zusätzlichen Fächer für die dritte Klasse wählen. Wie sieht es aus, du willst doch sicher Wahrsagen weitermachen. Oder, Tasuin? War es nur ein Fehler im Spiegel, oder war da eben wirklich ein abfälliges Zucken am rechten Mundwinkel zu sehen gewesen? Tasuin, du magst doch Wahrsagen? Fragte sie hoffnungsvoll weiter, doch da war nichts mehr. Ihre Hoffnung musste sie getäuscht haben. Sie führte ihn zurück in den Raum und wie jeden Tag, bat sie ihn, seine Tai Chi Kuan Übungen zu machen. Auch wenn man genau sah, wie seelenlos er dabei war, so war es doch sicher gut, wenn sein Körper halbwegs in Form blieb. Es war nicht viel, aber wenn Tasuin wieder normal wurde, war er sicher dankbar. Nicht, dass er sich über einen Schwabbelbauch beschweren konnte. Toyasa machte in der Zwischenzeit noch ein paar Hausaufgaben. Es blieb immer viel Arbeit liegen, auch wenn sie sich mit Winona abwechselte und sie oft voneinander abschrieben. Sobald sie fertig war, es war so gegen 7 Uhr, sagte sie Tarsoin, er solle aufhören, er schwitzte nicht einmal, und ging mit ihm draußen eine halbe Stunde in der Morgensonne spazieren. Tiki begleitete sie, aber erst, nachdem Toyasa ihr eine kleine Tasche umgeschnallt hatte. Toyasa vermutete, dass Rika diese gefertigt hatte und so lang und dünn wie die war, musste wohl Tarsoins Zauberstab darin sein. Danach brachte sie ihn zu Professor Dumbledores Büro, sagte das Passwort, ging die Wendeltreppe nach oben, klopfte an und trat ohne auf eine Antwort zu warten ein. Es war Routine und es war auch Routine, dass, wenn das Büro wie heute leer war, sie trotzdem ein Frühstück erwartete. Toyasa fand das gut, denn Tarsoin wollte nie etwas von selbst essen. Sie musste ihn füttern und sie wollte nicht, dass Regina und Konsorten dies sahen. Es war einfach entwürdigend für einen Jungen, der sonst so selbstständig durchs Leben ging und nur um Hilfe bat, wenn es unbedingt nötig war. Sie hatte gerade die letzten Essensreste aus seinem Gesicht gewischt, als Professor Dumbledore das Büro betrat. Guten Morgen, Tarsoin, Toyasa. Wie geht es euch denn? Ganz gut, Professor, antwortete Toyasa ohne Überzeugung. Wie immer. Er lächelte sie aufmunternd an. Du wirst ein wenig spät zu deiner ersten Stunde kommen, aber das ist schon geregelt. Geh jetzt und mach dir keine Sorgen, Toyasa. Ich habe vor wenigen Minuten mit einem Heiler gesprochen und er glaubt, was wir hier tun, ist wahrscheinlich das Beste für ihn. Innerlich widerstrebend ging Toyasa zur Tür, blickte dann jedoch noch einmal zurück. Ich glaube, er hat heute Morgen reagiert, erzählte Toyasa. Ich habe ihn auf Wahrsagen angesprochen und da war ein ungewöhnliches Zucken. Das ist gut, entgegnete der Direktor und schaute Tarsoin forschend an. Ich werde sehen, dass Tarsoin auch in der dritten Klasse an Wahrsagen teilnimmt. Toyasa wusste nicht, ob auch er etwas gesehen hatte, dazu war ihr Blickwinkel nicht gut genug. Sie ging und auf dem Weg nach draußen hörte sie, wie Professor Dumbledore begann, vollkommen normal mit Tarsoin zu sprechen und wenn sie es richtig interpretierte, eine Unterrichtsstunde in Geschichte zu improvisieren. Düstere Gedanken begleiteten sie durch den Tag. Sie saß müde neben einer genauso versklaffenen Winona, wann immer Ravenclaw und Slytherin gemeinsam Unterricht hatten. Die Worte der Lehrer und ihre Anweisungen plätscherten so dahin. Sie versuchte nicht, dem zu folgen. Sie schrieb mit, wenn es alle anderen taten, und sie versuchte zu zaubern, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Erst zur Mittagspause Winona und Toyasa verbrachten sie draußen allein am Waldrand und aßen die Brote, die die Dienstfreie von ihnen morgens geschmiert hatte, hatten sie etwas Zeit für offene Worte. Gestern Abend noch etwas Besonderes passiert? Fragte Toyasa. Das Übliche. Er wollte nicht schlafen und versuchte sich wieder den Kopf an der Wand zu stoßen, damit der Schmerz ihn wach hielt. Ich habe ihm einen Turban aus Kopfkissen und Handtuch gewickelt und ihn festgehalten, bis er eingeschlafen war. Aber er hat mich diesmal nicht mit Zaubern angegriffen. Ich hatte das Gefühl, er hat mich irgendwie erkannt. Das ist ein Fortschritt, fand Toyasa. Ich kann dir heute Abend helfen, bot Winona an. Wir müssen schlafen, schüttelte Toyasa den Kopf. Sonst brechen wir wie Rika zusammen. Ich weiß, brummte Winona. Und Dumbledore kann uns nicht helfen. Tarsoin reagiert nach dem Aufwachen nicht sonderlich gut auf ihn. Haben wir gestern herausgefunden. So schlecht wie auf meine Stimme. Viel schlimmer. Seine Magie war nicht so wild, aber er hat voll Panik geschrien, dass er nicht nach Sankt Mungos will. Hat erst aufgehört, als Dumbledore gegangen war. Weißt du, was da los gewesen sein könnte? Toyasa schüttelte den Kopf. Er hat nie was erzählt und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was es sein könnte. Professor Dumbledore und Tarsoin hatten doch eigentlich keine Probleme miteinander. Vor allem im Zusammenhang mit Sankt Mungos. Vielleicht hat der Professor Rika geraten, ihn dahin zu schicken? Vermutete Winona. Möglich. Denkst du, wir sollten fragen? Jetzt war es an Winona, den Kopf zu schütteln. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir besser auf ihn Acht geben können, weil wir solchen Kram nicht wissen. Professor Dumbledore kümmert sich zwar den ganzen Tag um Tarsoin, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, er versucht, damit auch irgendwas gut zu machen und schützt ihn vielleicht viel zu sehr. Wo du gerade davon sprichst, nahm Toliyasa den letzten Satz zum Anlass. Was hältst du davon, wenn wir Tasuin ein wenig mit den anderen in Kontakt bringen? Lunia, Mörden und so weiter. Schließlich sind bald Osterferien und wir können ihn nicht die ganze Zeit verstecken und einsperren. Ich weiß nicht, murmelte Winona. Zumindest Luna und Mörten, drängte Toliyasa. Ich weiß, du magst Luna nicht so sehr, aber Tasuin tut es. Sie hat ihm niemals irgendwie geschadet. Ich denke, er wird sie in seiner Nähe dulden. Und was Mörten angeht. Gegen ihn hab ich nichts, betonte Winona. Das weiß ich. Ich meine, wir müssen ihn ein wenig einbremsen, damit er nicht auch eine Tür gegen den Kopf bekommt. Ich bin mir sicher, du erinnerst dich daran, oder? Du bist so liebenswürdig zu mir, maulte Winona. Na gut, aber nur die beiden. Eigentlich wollte ich sie nur als ersten Test einladen, drängte Toliyasa weiter. Wenn das gut geht, dachte ich daran, ihn ganz normal mit durch die Schule zu schleifen. Auch zu den Slytherins. Du hast schon mal bessere Scherze gemacht, kommentierte Winona zweifelnd. Die werden sich doch über ihn lustig machen und wenn er dann austickt. Nein, hör mir mal zu, versuchte Toliyasa das andere Mädchen zu überzeugen. Tasuin reagiert doch überhaupt nicht extrem. Ich denke, Rikas Irrtum war, dass sie versucht hat, wieder einen Engel aus ihm zu machen. Doch das funktioniert, wenn überhaupt, nur bei einem Vierjährigen, dem man das Gedächtnis gelöscht hat, und sie hat doch selbst festgestellt, dass dies bei Tasuin gar nicht nötig ist. Vielleicht ist es viel besser, ihm wieder beizubringen, dass Emotionen nichts Schlimmes sind, auch wenn man mal wütend ist. Ohne Zauberstab ist er überhaupt nicht so stark, als dass es richtig schief gehen könnte, und im Zweifelsfall sind wir ja in der Nähe. Das ist trotzdem ein ziemliches Risiko, meinte Winona, doch sie klang nicht mehr so abwehrend wie zuvor. Willst du wirklich den letzten Rest Tasuins darauf verwetten? Ich weiß es nicht, gestand Toliyasa. Glaubst du, er würde so etwas wie das hier Leben nennen? Winona starrte eine Weile still vor sich hin. Wir bitten aber Professor Dumbledore um Erlaubnis, sagte das Mädchen schließlich. Anders würde es wohl kaum gehen, atmete Toliyasa erleichtert auf. Sie hielt ihre eigene Idee für nicht sonderlich ausgereift, aber wenn Winona zustimmte, war es schon mal nicht nur ihre Entscheidung. Wie ist deine Hausaufgabe für Zaubertränke gelaufen? Fragte Winona nach einer Pause. Erbärmlich, gab Toliyasa zu. Aber auch von Snape keine Strafaufgaben. Dafür hat er mir nach der Stunde gesagt, man wüsste immer noch nicht, wie der angebliche Filch an den Schlüssel für den Raum kommen konnte. Es ist fast so, als versuche er die ganze Zeit, uns mit der Nase auf was zu stoßen. Mir hat er nach meiner Hausaufgabe gesagt, es gäbe nicht nur den Vielsafttrank, um sich in eine andere Gestalt zu verwandeln. Wenn ich nur wüsste, oh, da ist ja unser besonderer Tischgast. Unter den Bäumen des Waldes war ein großer, zotteliger und schwarzer Hund erschienen und legte sich im Halbdunkel des Waldes auf den Bauch. Der Schwanz des Tieres wedelte freundlich und sein Blick bettelte förmlich nach Essen, aber er kam nicht näher. Toliyasa blickte auf die Brote neben sich. Es waren noch ein paar übrig. Wenn Hunde im Schloss erlaubt wären, ich würde ihn adoptieren, meinte Winona und warf dem Tier ein Schinkenbrot zu. Ich glaube, das ist ein Streuner, wie er im Buche steht, meinte Toliyasa, während der Hund das Brot fing und mit einem Bissen herunterschlang. Der würde nicht freiwillig bleiben. Hast wahrscheinlich recht. Aber er ist trotzdem kein wilder Hund, denn der würde wie ein Wolf jagen und Menschen meiden. Dieser hier bettelt, also ist er wahrscheinlich bei Menschen aufgewachsen. Immerhin meidet er anscheinend das Schloss. Bis auf das eine Mal halt, sang Toliyasa leise und warf dem Tier ein Brot mit Kalbsleberwurst zu. Vielleicht ist er irgendeine magische Kreuzung und ist mit Tiki befreundet. Du meinst, da könnte ein Teil Höllenhund mit drin sein? Fragte Winona neugierig. Soweit ich weiß, bekämpfen sich Höllenhunde und normale, sagte Toliyasa. Aber vielleicht frag ich da mal Hagrid. Er meint, mit den richtigen Zaubern oder Tränken könnte man fast alles miteinander kreuzen. Egal wie pervers? Toliyasa nickte und sah vor ihren inneren Augen eine Tausendfüßlerschlange vorbeilaufen. Wusstest du, dass das Schnabeltier eigentlich der Versuch war, einen geflügelten Biber zu züchten und man den Fehlschlag mit Accent aigu im Verschwindezauber irgendwohin verbannt hat. Als dann Australien und Neuseeland entdeckt wurden, kam die Sache erst raus. Wozu braucht jemand einen geflügelten Biber? Fragte Winona stirnrunzelnd. Frag mich doch sowas nicht, murrte Toliasa. Ich würde das nicht machen. Da bin ich mir nicht so sicher, zwinkerte Winona fröhlich. Du bist wie Hagrid und wenn dir die üblichen Sachen langweilig werden, dann bist du zu allem fähig, wobei ich dir doch ein wenig sinnvollere Ziele zutraue. Herzlichsten Dank, ließ Toliasa sich von der Fröhlichkeit anstecken. Sobald mir eine Erwiderung einfällt, die nicht lahm ist, werde ich sie dir sagen. Okay, ich hätte in 10 Jahren Zeit, lachte Winona laut und warf dem Hund das letzte Brot zu. Aber jetzt müssen wir zu Dunkle Künste. Der anschließende Unterricht, die letzte Stunde des Donnerstages, war, wie immer bei Professor Lupin, hochinteressant. Jetzt, da sie eine gewisse Grundlage in Verteidigungsflüchen und Abwehrzaubern hatten, hatte der Lehrer begonnen, ihnen die Praxis mit kleinen Monstern näher zu bringen. Wobei das Schlimmste bisher ein Paradoxus waren, für die Professor Lupin immer ein Gegengift bereithielt, das er netterweise von Professor Snape bekommen hatte. Heute jedoch ging es um das Hinfallen und wie man sich dabei nicht wehtat. Für Hogwarts eigentlich relativ ungewöhnlich, da Professor Lupin zu Beginn eher eine Sportstunde mit völlig unmagischem Abrollen auf weichen Matten veranstaltete. Da Toliasa und Winona das schon ein wenig von Rika gelernt hatten, fiel es ihnen nicht schwer, den Anweisungen Folge zu leisten. Einzig, dass man dabei seinen Zauberstab gezogen hatte und immer auf einen bestimmten Stuhl zielen musste, war neu. Regina und Vivien hatten jedoch nur Verachtung für dieses Schlammblutmäßige, das sagten sie aber nur ganz heimlich, herumwälzen. Weit mehr Begeisterung brachten jedoch alle für die diversen kleinen Zaubertricks auf, die man verwenden konnte, um sich nicht die Knochen zu brechen, wenn man vom Baum, Pferd oder aus einem Haus fiel. Die meisten Möglichkeiten waren natürlich eher für erwachsene Zauberer gedacht: Veränderung des Untergrunds zu einer Luftmatratze, einen Luftstoß zum Bremsen, ein Taschentuch vergrößern und als Fallschirm nutzen, aber es gab auch einfachere Versionen für kleinere Stürze. Heute übten sie nur einen Zauber, mit dem man sich Sprungfedern an die Schuhe zaubern konnte. Das half zwar nur bei einer Höhe von 2 bis 5 Metern und es war sehr schwer, das Gleichgewicht zu halten, doch dafür war ja auch das Abrollen geübt worden. Aber auch so konnte nichts passieren. Professor Lupin hatte etwas gezaubert, das Winona als Hüpfburg bezeichnet hatte. Egal in welche Richtung man fiel oder ob der Sprungfederzauber überhaupt gelang, man landete immer weich. Es war sehr lustig und so überzogen sie trotz der Pausenklingel deutlich. Und beim nächsten Mal versuchen wir einen Seilzauber mit 2 Klebepunkten, verabschiedete sich Professor Lupin laut über die fröhliche Stimmung hinweg. Und ich erwarte, dass ihr nächstes Mal alle den Sprungfederzauber könnt, ohne dass Madame Pomfrey Arbeit bekommen hat. Übt bitte von einem Stuhl oder maximal von einem Tisch, aber nicht höher. Besonders du, Cassandra. Versuch es am Anfang von einer flachen Stufe. Du hast den Zauber zwar hervorragend gemeistert und Ravenclaw bekommt dafür einen Punkt, aber dein Gleichgewichtssinn scheint nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Toliasa bezweifelte, dass Professor Lupins Warnung bei vielen angekommen war, so extrem schnatterten die Schüler auf ihrem Weg nach draußen durcheinander. Einzig Cassandra war still und hochrot geworden. Sie selbst wartete jedoch, bis alle außer Winona gegangen waren. Ja, Toliasa? Winona? Fragte Professor Lupin, ohne dass sie etwas sagen musste. Toliasa warf ihrer Freundin einen kurzen Blick zu. Sie sah keine Ablehnung in Winonas Augen, eher Zustimmung. Wir wollten sie gern sprechen, Professor, sagte Toliasa vorsichtig. Privat. Das habe ich befürchtet, sagte der Professor und klang unerwartet traurig. Er lud sie mit einer weit ausholenden Armbewegung in sein Büro ein. Die Mädchen folgten ihm und schlossen die Tür hinter sich. Sie wissen, worum es geht, Professor. Tat Toliasa so, als wüsste sie schon alles. Ich ahne es, wich diese aus und schaute aus dem Fenster. Wie nicht? Mischte sich Winona ein und Toliasa verdrehte die Augen. Da versuchte sie mal ein wenig slösierend zu sein und schon wurde es sabotiert. Davon unbeeindruckt fuhr Winona fort, wir würden aber lieber von ihnen wissen, worum es bei Ihnen geht. Warum Professor Snape Sie ziemlich unverhohlen verdächtigt und warum Sie sich nicht dagegen wehren. Außerdem würden wir gern wissen, was Tasuin von Ihnen wusste, fügte Toliasa hinzu. Tasuin hat euch nichts erzählt, staunte der Professor und seine Augen leuchteten einen Moment lang dankbar auf. Er ist wirklich unglaublich verschlossen. Snape scheint zu glauben, dass dies für sie ein Motiv sein könnte, ihn loszuwerden, provozierte Toliasa ein wenig. Ja, der Ansicht ist Professor Snape sicherlich, nickte Professor Lupin. Und ich bin mir sicher, viele würden ihm beipflichten. Das beantwortet unsere Fragen aber nicht, drängte nun auch Winona. Warum, Professor? Mit einer fast müde wirkenden Bewegung setzte Lupin sich hinter seinen Schreibtisch. Es würde euch nicht reichen, wenn ich schwöre, dass ich nichts gegen Tasuin unternommen habe? Fragte er traurig. Toliasa schüttelte den Kopf, aber dies war eine eher zögerliche Geste. Professor Lupin klang so bittend und brachte ihre Entschlossenheit fast ins Wanken. Nun anscheinend muss es wohl jetzt sein, resignierte der Professor und holte tief Luft. Ihr sitzt gerade einem Werwolf gegenüber und das war es auch, was Tasuin herausfand, als er den Wolfsbandtrank roch, den er selbst mitgebraut hatte. Neben Toliasa keuchte Winona erschrocken auf, während sie selbst die Sache überhaupt nicht richtig berührte. Und warum hat Tasuin dann so gelacht? Fragte sie und musterte interessiert den Mann, der auch ein Werwolf war. Ironie würde ich sagen, lächelte der Professor schwach. Wir sind uns einmal an Vollmond begegnet und er hielt mich wohl für einen großen, kuscheligen Hund. Professor Dumbledore, begann Winona. Weiß Bescheid, erklärte Professor Lupin. Er hat mich gebeten zu unterrichten, obwohl er schon seit meiner Kindheit davon weiß. Der Wolfsbandtrank sorgt dafür, dass ich für niemanden eine Bedrohung bin. Ohne den Trank und Professor Dumbledores Zuspruch wäre ich das Risiko niemals eingegangen. Langsam fraßen sich die Konsequenzen des eben Gehörten in Toliasas Hirn. Als Zaubererkind war sie mit warnenden Geschichten über den schwarzen Mann aufgewachsen und an Vollmond hatte dieser die Gestalt eines Werwolfes besessen. Es war fast schon ein angeborener Instinkt, bei Vollmond einen nächtlichen Wald zu meiden. Natürlich wusste sie, dass die armen Verfluchten nur kranke Menschen waren, die nichts dafür konnten. Zumindest hatte sie das dank ihrer Großeltern und diversen Büchern für sich entschieden, aber sie wusste auch, dass es Menschen wie ihre Stiefmutter gab, die es für eine wohlverdiente Strafe für irgendetwas hielten und gleichzeitig am liebsten das Übel an der Wurzel gepackt hätten. Was übersetzt bedeutete eine Ausrottung aller Träger der Krankheit. Weniger extreme Meinungen sahen eine Isolation auf einer Insel vor, wobei Toliasa die Idee für ziemlich undurchführbar hielt, denn wie wollte man einen Zauberer dort festhalten, wenn nicht in einem Gefängnis à la Azkaban? Sie kannte auch die Meinung, dass man die Erkrankten nicht in die Illegalität drängen durfte. Wenn man alle Werwölfe kannte, dann konnte man ihnen helfen und Ansteckungen vermeiden. Jagte man sie wie Tiere, dann bestand immer die Gefahr, dass sie keinen Ort fanden, um sich an Vollmond einzusperren, oder ihnen die Möglichkeiten fehlten, diesen Wolfsbandtrank zu sich zu nehmen. Außerdem konnte Verfolgung jemanden so in die Enge treiben, dass ihm irgendwann alles egal war und er in Wut und Verzweiflung alles biss, nur um sich für sein versautes Leben zu rächen. Toliasa erinnerte sich schmerzhaft daran, wie Professor Lupin am Anfang des Schuljahres ausgesehen hatte. Was werdet ihr jetzt tun? Fragte der Lehrer leise. Hilfesuchend sah Winona zu ihr herüber. Solche Sachen waren Toliasas Fachgebiet leider. Wir wissen es nicht, antwortete Toliasa ehrlich und erhob sich. Verstehe, sagte Professor Lupin freundlich. Bitte lasst es mich zuerst wissen, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt. Sie nickte nur und verließ schweigend das Büro. Winona folgte ihr auf dem Fuß. Erst als sie kurz vor den Räumen des Direktors waren, fand wenigstens Winona ein paar passende Worte. Jetzt weiß ich, was mein Vater mal meinte, als er sagte, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Osterferien waren da und die Mädchen hatten niemandem etwas von Professor Lupins Geheimnis erzählt. Zum einen, weil sie absolut keinen Schimmer hatten, was sie eigentlich von der Sache halten sollten, und zum anderen, weil sie nicht glaubten, dass der Professor deswegen Tasuin etwas antun würde. Der Zustand des Jungen hatte sich nicht verändert. Immer noch verbrachte er den Tag in völliger Emotionslosigkeit und nur zwischen Wachsein und Schlaf konnte man seine Seele in ihm erkennen. Das Einzige, was sie noch herausgefunden hatten, war, dass er recht gut auf die Stimme der grauen Lady reagierte und diese ihn jetzt immer in den Schlaf sang.
Hallo, Luna, grüßte Toliyasa das Ravenclaw-Mädchen, das allein in der warmen Sonne am See saß und ein recht exotisch wirkendes Buch mit einer Lupe studierte.
Das Mädchen hob den Kopf, ohne dabei die Lupe von ihrem Auge zu nehmen, und so starrte Toliyasa ein riesiger Augapfel an. Selbst bei dieser Vergrößerung war es ihr unmöglich zu erkennen, ob die Augenfarbe nun ein helles Blau, Grün oder Grau war. Alles schien vom Lichteinfall abhängig. Langsam senkte sich die Lupe und ohne einen Gegengruß starrte Luna sie an. Interessante Lektüre? Tat Toliyasa neugierig. Die Buchstaben des Buches waren groß genug, um sie auch ohne Lupe erkennen zu können. Ohne den Blick abzuwenden, nickte Luna abwesend. Ich hab mich gefragt, ob du nicht Lust auf einen kleinen Spaziergang hättest. Versuchte Toliyasa es weiter und verstand langsam, warum Winona ihr diese Aufgabe zugeschoben hatte. Eine Sekunde lang regte sich bei Luna kein Muskel, dann schlug sie ihr Buch zu und erhob sich. Gerne, sagte sie und starrte nun über Toliyasas Kopf hinweg über die Wipfel des verbotenen Waldes. Ihre Augen bewegten sich dabei ein wenig, so als würden sie etwas verfolgen. Toliyasa sah interessiert dorthin. Erschreckend und schön. Geradezu erschreckend schön, murmelte Luna. Testrale. Murmelte Toliyasa und schaute dann wieder das Mädchen an. Sie hatte keine Ahnung gehabt. Jedes Wort wäre in diesem Moment falsch gewesen. Toliyasa wollte nicht gefragt werden, also fragte sie selbst auch nicht. Da es bei Mädchen nichts Verwerfliches war, das blödes Gekicher auslöste, nahm sie Lunas Hand und führte sie zum Schloss. Jeder andere hätte gefragt, was denn das für ein Spaziergang war, doch das Ravenclaw-Mädchen schien sich nicht daran zu stören. Bringst du mich zu Tasuin? Fragte Luna plötzlich, als sie den Gang zu Dumbledores Büro betraten. Toliyasa war dermaßen überrascht, dass sie nur, ja, zustande brachte. Wurde auch langsam Zeit, fand Luna, ohne mit der Wimper zu zucken. Naja, du musst wissen, Toliyasa fragte sich, warum sie das Gefühl hatte, sich rechtfertigen zu müssen, dass er in einer nicht gerade perfekten Verfassung ist. Du musst also vorsichtig sein. Tasuin ist eine größere Gefahr für sich selbst, als für seine Umwelt, versicherte Luna ungerührt. Toliyasa hielt ihr zugute, dass sie das Büro des Lehrers für gefährliche Kreaturen nicht gesehen hatte. Darauf würde ich nicht unbedingt vertrauen, bat sie das Mädchen. Ich werde sehen. Langsam öffnete Toliyasa die Tür zu Tasuins neuem Schlafraum. Merton war schon da und redete fröhlich auf einen bewegungslosen Tasuin ein. Und ich hab jetzt auch Zaubertrankunterricht was abgewinnen können. Wir haben doch vor Weihnachten diese Schwellösung gebraut, ach, das kannst du ja nicht wissen. Zumindest hab ich es endlich geschafft und mir dann die ekligste und schleimigste Schnecke von den Alusenbeeten geklaut, sie vor Filchs Büro ausgesetzt und extrem vergrößert. Ich schwör dir, sie hat kaum in den Gang gepasst und eine Zentimeter dicke Schleimspur den Gang entlang gezogen. Ich hab dann Axon Aiguille den Stock schweben lassen und damit ans Hausmeisterbüro geklopft. Danach bin ich unauffällig weggeschlendert, weil ich nicht erwischt werden wollte, aber ich hab deutlich gehört, wie Filch in dem Schleim ausrutschte und lauthals fluchte. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Und das Beste dabei ist, niemand wird mich verdächtigen, weil ich im Unterricht bei der Schwellösung völlig versagt habe. Nun sag schon was, das ist doch das Schlimmste und auch Beste, was ich je hinbekommen habe. Und warum hast du nicht den Schmierenzauber genommen? Fragte Winona kikernd. Weil ich den nicht hinbekomme und ihr nie Zeit hattet, ihn mir beizubringen, verteidigte sich Merton und fügte leise hinzu, wenigstens weiß ich jetzt, warum ihr immer was anderes zu tun hattet. Was ist mit ihm? Fragte Luna ernst, während sie Tasuin musterte. In ihren Augen lag wirklich so etwas wie Sorge. Er hat wohl ein wenig Angst vor dem Leben, formulierte es Merton deutlicher, als es Toliyasa in Gegenwart von Tasuin gemacht hätte. Davor muss man keine Angst haben, sagte Luna und kniete sich vor Tasuin nieder. Sanft nahm das seltsame Mädchen die Hände des Jungen und führte diese zu ihrem Gesicht.
Ich bin es, flüsterte sie dabei leise. Luna. Erkennst du mich? Fasziniert betrachtete Toyasa, wie Tasuins Finger sich zu regen begannen und langsam über das Gesicht des Mädchens glitten. Es war eines von Toyasas Argumenten gegenüber Vinona gewesen, dass Luna in einer Bewusstseinsebene schwebte, die dem Jungen vielleicht näher war als die Realität, hatte sich selbst aber wenig Hoffnung gemacht. Doch er reagierte. Langsam ohne die Finger von Lunas Gesicht zu nehmen rutschte er von seinem Stuhl und als er dann ihr gegenüber kniete, legte er vorsichtig seine Wange gegen die ihre. Luna! Flüsterte er kaum hörbar und Toyasa öffnete erstaunt den Mund. Wie konnte er sie am Gesicht erkennen? Vinona winkte Toyasa verstohlen zu ihr zu kommen. Um den Moment nicht zu stören, schlich sie sich im großen Bogen zu dem Mädchen, das auf Tasuin deutete. Seine Augen leuchteten silbern. Ist das gut oder schlecht? Flüsterte Vinona ihr ins Ohr. Toyasa konnte nur mit den Schultern zucken. Rika hätte es sicher nicht gut gefunden, aber im Moment war sie der Ansicht, dass es eher harmlos war. Tasuins winkerte, seine Augen waren wieder grau und er löste sich von Luna. Luna schien davon ein wenig enttäuscht zu sein. Tasuin? Drängte sie und berührte nun ihrerseits seine Wangen. Das war schon mehr, als wir zustande bekommen haben, sagte Toyasa sanft und half dem Mädchen auf die Füße. Hättest du Lust, uns täglich zu helfen? 2 Tage später spielte Toyasa mit Tiki im strahlenden Sonnenschein Frisbee. Das war an sich nichts Besonderes, aber es war Mittag und Tasuin saß auf einer Decke, wo ihn alle anderen Schüler draußen sehen konnten. Toyasa versuchte sich so normal wie möglich zu geben, doch ihr fielen die vielen neugierigen Blicke der anderen Schüler durchaus auf. Wenigstens aber kam niemand herüber und fragte. Vinona war sich gerade umziehen gegangen, denn sie hatte zusammen mit einigen anderen auch älteren Ravenclaws etwas getan, was sie Anbaden genannt hatten und nichts anderes beinhaltete, als in noch viel zu kaltes Wasser zu springen, wenig später mit blauen Lippen herauszukommen und das für einen großen Spaß zu halten. Für Toyasa ein Mädchen, das noch immer der Überzeugung war, dass Schwimmen, Wasser und Freiwilligkeit keine Worte waren, die zusammen in einen Satz gehörten, ein unverständlicher Vorgang. Sie wollte gerade einen möglichst raffinierten Wurf ansetzen, um Tiki mal zu überraschen, als diese plötzlich an Toyasa vorbei Richtung Tasuin lief. Schnell fuhr sie herum und sah, dass der Junge aufgestanden war und eben wie ein Traumwandler auf den Wald zuging. Sie lief zu ihm hin und hielt ihn fest. Bleib bitte stehen, Tasuin, sagte sie und spürte das Herz bis zum Hals schlagen, so erschrocken hatte sie sich. Er folgte der Bitte. Seine Augen waren wieder und diesmal vollkommen silbern und er summte eine seltsame Melodie. Tiki sprang aus dem Stand auf seine Schulter, drängte sich gegen Tasu ins Ohr und begann ihrerseits eine Art fiependen Gegengesang. Toyasa hörte, wie sich das Summen des Jungen langsam veränderte und mit jedem Zwinkern wurden seine Augen wieder grauer. Jetzt weiß ich, was Rika gemeint hat. Keuchte sie entsetzt und flüsterte in sein Ohr. Gib dem Einhorn bitte nicht nach, Tasuin. Du gehörst zu den Menschen zu mir, nicht zu ihnen. Komm, wir gehen zum Schloss. Widerstandslos folgte er ihr, während sie die Decke und Tickes Spielzeugbeutel aufnahm und ihn ins Schloss brachte. Toyasa wollte ihn rauf in sein Zimmer bringen, der Schock in ihr saß noch immer tief, doch zum ersten Mal weigerte er sich. Nicht mit Worten, doch sie fühlte Widerstand an ihrer Hand. Wo möchtest du hin, Tasuin? Fragte sie und wünschte sich, einer der anderen wäre hier. Sie übte keinen Druck mehr auf ihn aus und wartete. Mit langsamen Schritten ging er voran. Toyasa musste ihn einige Male vor ein paar Rüstungen oder Mauern bewahren, aber im Grunde wusste sie, er hatte ein bestimmtes Ziel. Dann öffnete sich der Gang und sie standen am Rande von einem der kleinen Innenhöfe. Am liebsten wäre Toyasa sofort wieder abgehauen, denn sie kannte diesen besonderen Fleck im Schloss. Es war nun schon über ein Jahr her, dass sie sich hier einmal aufgehalten hatte. In dem Innenhof wimmelte es von Slytherins. Im Gegensatz zur Meinung vieler Nicht-Slytherins waren Slytherin-Schüler nicht zwangsläufig mit einer Sonnenallergie geschlagen und mochten es durchaus, auch im Hellen zu existieren. Dies hier war der Ort, an dem sie draußen, aber doch unter sich sein konnten. Natürlich gab es kein offizielles Verbot für andere Schüler, aber alle Schüler der anderen drei Häuser wussten, dass sie hier nichts zu suchen hatten, wenn man von einem blond gelockten Mädchen mit dem Löwen Gryffindors auf dem Umhang absah. Es befand sich offensichtlich in einer misslichen Lage, denn es versuchte hüpfend das Gleichgewicht zu halten. Es schien, als wären seine Beine zusammengewachsen. Zu den Füßen des Mädchens lag jedoch noch ein kleiner Junge, und dieser schien zu weinen. Einige Slytherins mit bösartigen Gesichtern umringten die beiden. Ehre und Glorie dem alten Slytherin, sagte das blonde Mädchen und blitzte die Slytherins dabei an. Ihre Stimme plätscherte so schnell wie ein Wildbach. Wie sehr würde er sich freuen, eure Fähigkeiten zu würdigen. Wie ihr mächtige Eindringlinge und Feinde so schnell und zielstrebig zur Strecke bringt, statt es mit einem freundlichen Wort zu versuchen. Noch nie hat die Sonne solch meisterhafte Beherrschung und Mut gesehen. Erzittert ihr Ungläubigen, denn ein Slytherin hat es Accent aigu nen Muggelgeborenen mal richtig gezeigt. Gott! Bist du erbärmlich! Bring sie endlich zum Schweigen, Aridan, erklang Reginas hoheitsvolle Stimme. Sie nervt. Erst jetzt realisierte Toliasa, wen das Gryffindor-Mädchen direkt ansprach, und vor Scham und Wut spürte sie das Blut in ihre Wangen steigen. Silencio, sagte Aridan gelangweilt und das mutige Mädchen verstummte, was es jedoch nicht daran hinderte, seine Meinung jetzt gestenreich zu vertreten. Dafür konnte man nun das Schluchzen eines kleinen Jungen umso deutlicher hören. Aridan beugte sich zu ihm herunter und hob unsanft seinen Kopf an den schwarzen Haaren hoch. Ein völlig verängstigtes Gesicht schaute ihm entgegen. Auf seiner ebenholzfarbenen Haut schimmerten Tränen. Hast du jetzt kapiert, dass dieser Platz nicht allen gehört, Schlammblut? Fragte Aridan unter johlendem Beifall von Malfoy, Krabbe, Vivien und einigen anderen. Der Junge versuchte zu nicken. Ich will es hören, verlangte ein Junge namens Not. Ja, krächzte der Kleine. Toliasa fand, dass es jetzt langsam reichte. Bisher schien sie niemand bemerkt zu haben. Tasuren, geh bitte in dein Zimmer, sagte sie. Doch statt dem nachzukommen, setzte er sich auf eine Steinbank. Wie um Schutz zu suchen, zog er seine Beine an und den Umhang darüber. Er sah aus wie ein kleiner Stein, aus dem ein Kopf wuchs. Tiki sprang neben ihn auf die Bank und suchte sich einen Weg unter den Umhang. So und jetzt musst du nur dafür sorgen, dass auch die freche Missgab das nicht vergisst, ertönte Reginas Stimme durch den Innenhof. Wo war der verdammte Snetnieb, wenn man ihn mal brauchte? Fluchte Toliasa innerlich. Sie sah, wie Aidan ganz kurz zögerte und sich dann mit kalten Augen an das blonde Mädchen wandte. In dem runden Engelsgesicht der Gryffindor zeigte sich keine Angst und stattdessen vollführte sie eine stille Geste, wie sie auch Winona in Snapes Rücken meist bevorzugte. Lass sie zufrieden, Aidan, mischte sich Toliasa jetzt laut ein und ihr Zauberstab zeigte auf ihren ehemaligen Stiefbruder. Es war dumm, es war wie eine Gryffindor gehandelt, aber sie konnte einfach nicht nur zusehen. Das wird Slytherin viele Punkte kosten. Willst du uns wieder verraten? Keifte Regina von der Seite. Das ist gar nicht nötig, sagte Toliasa und blickte Aidan in die Augen. Denn die beiden werden es melden und dann sieht es nicht gut aus. Ach, werden sie das? Fragte Aidan eiskalt und gab dem blonden Mädchen einen beiläufigen Schubs, so dass es umfiel. Dann beugte er sich zu dem farbigen Jungen hinunter. Du willst doch sicher nicht noch mehr Ärger, oder? Ich garantiere dir, sollte irgendein Lehrer hiervon erfahren, dann war das nicht unsere letzte Begegnung, verstanden? Du kannst entscheiden, ob du so, das Gesicht des Jungen war plötzlich mit vielen kleinen Eiterbeulen verunstaltet, oder so, die Beulen verschwanden wieder, herumlaufen willst. Also? Ich werde niemandem davon erzählen. Versprochen. Jammerte er verheult. Aidan richtete sich wieder auf und starrte feindselig Toliasa an. Kein Problem mit dem Schlammblut also, urteilte er. Und nun? Er wollte mit seinem Stab auf das blonde Mädchen deuten. Xbe Aliamus, sagte Toliasa und ein roter Strahl traf Aidan an der rechten Schulter. Wurf, kleines Schwesterchen, lachte er abfällig. Mehr, als ich dir zugetraut hätte. Sein rechter Arm, der immer noch den Zauberstab hielt, hing schlaff herab. Lässig nahm er den Stab in die linke Hand. Hätte nicht gedacht, dass du dich das hier traust. Echt unangenehm für dich. Ich werde, Ein Limfluch traf Toliyasa in die Seite und warf sie um. Sie war nicht sonderlich überrascht, denn sie hatte nicht damit gerechnet, ungeschoren davonzukommen. Das war mein Job, ärgerte sich Aridan. Ich wollte dir das Problem nur abnehmen, hörte Toliyasa Regina sagen. Nicht, dass du Probleme mit deiner Mutter bekommst. Außerdem hast du doch gesagt, ich dürfe mit ihr spielen, wenn wir sie mal allein erwischen. Im Moment würde ich sagen, die Bedingung ist erfüllt. Oder zumindest sind wir nur von vertrauenswürdigen Freunden umgeben. Gemeines Lachen erklang. Ich denke, ein Juckfluch wäre ein guter Anfang, nicht, Aridan? Also dann. Regina sprach einen Fluch, doch Toliyasa spürte nichts Negatives. Nur ein kurzes Brummen. Sie versuchte den Kopf zu heben. Was zur Hölle, fluchte das Mädchen und im Hintergrund war erstauntes Gemurmel zu hören. Fornunculus. Diesmal sah Toliyasa den Fluch kommen und konnte so auch erkennen, wie er plötzlich an einem schmetterlingsförmigen, magischen Schild zerfaserte. Erstaunlich, Schwesterchen, sagte Aridan, bückte sich zu ihr herunter und versuchte sie zu berühren. Wieder erschien das Schild. Das muss der Zombie da drüben sein, sagte Vivian Hogan. Ich hab so ein Schild bei ihm schon mal in dunkle Künste gesehen. Quatsch, widersprach Malfoy. Der kriegt doch offensichtlich nichts mit. Das werden wir ja gleich sehen, erklärte Regina hochnäsig. Hilflos sah Toliyasa zu, wie das arrogante Mädchen zu ihrem Freund ging. He, Zombie, Bettlarm, Missgeburt. Irgendwer da drin? Sie klopfte dem Jungen mit den Fingerknöcheln auf den Schädel. Klingt meiner Meinung nach absolut hohl, lachte das Schlöserin-Mädchen. Na, stört es dich nicht, was wir hier mit der Blutsverräterin, dem Schlammblut und dem kleinen Großmaul machen? Tazuin reagierte nicht, doch Toliyasa versuchte verzweifelt, den Fluch abzuschütteln. Ihre verkrampften Hände hielten noch ihren Zauberstab, sie musste nur ihre Kiefermuskeln weit genug lockern, um widersprechen zu können. Ich denke, der ist leer wie ein Longbottom, sagte Nott. Typen wie der sind doch schon von Geburt her weich in der Birne und nicht zurechnungsfähig. Mein Date meint, Schwachsinnige sollte man aus den Blutlinien entfernen. Ich sag aber trotzdem, dass er das mit dem Schutzzauber ist, beharrte Vivian. Schaut. Sie sprach einen Fluch gegen Toliyasa und wieder erschien das Schild. Ich hab nichts gesehen, sagte Nott. Schaut doch selbst. Seine Augen sind plötzlich viel dunkler, widersprach Vivian. Und jetzt wieder grau. Hör auf sie zu beschützen, Knamara, befahl Regina genervt. Sie gab Tazuin eine Ohrfeige und langsam verfiel Toliyasa in Panik. Das lief völlig falsch. Man durfte den Jungen nicht reizen, zumindest war sie bisher dieser Ansicht gewesen. Dann ganz leise sagte Tazuin etwas und seine Stimme schien von ganz tief unten zu kommen. Ich habe jemandem versprochen, sie zu schützen. Wem? Fragte Regina und wieder gab sie ihm eine Ohrfeige. Wem, du Missgeburt? Zum ersten Mal hob Tazuin den Kopf in den Nacken und schien Regina direkt anzusehen. Ich wünschte, alle Menschen wären Keruleus, sagte er in einer Art Singsang und plötzlich ging ein leichtes Glühen von ihm aus, das jedoch sehr schnell auf Regina übersprang. Das Mädchen sprang erschrocken zurück und wenn Toliyasa hätte lachen können, sie hätte es getan. Zum einen, weil Tazuins und Reginas Haut langsam einen tiefblauen Ton annahm und zum anderen, weil das Leuchten auf die Schüler neben ihr übersprang und auch deren Hautfarbe veränderte. Tazuin starrte Regina mit schwarzen Augen und dunkelblauem Gesicht an. 1. Und wenn ich bei 5 bin, fetze ich dir das Fleisch von den Gliedern, sagte der Junge leise. 2. Regina wartete nicht auf die 3, sondern rannte voller Panik los. Jeder, an dem sie nahe vorbeikam, fing sich das Leuchten und die blaue Haut ein, was dazu führte, dass alle dem Mädchen hektisch aus dem Weg sprangen. Keine 10 Sekunden später war der Innenhof von Slöserens geleert. Leider konnte Toliyasa noch immer nur den Kopf ein wenig drehen. Tazuin war aufgestanden. Unter seinem Umhang fiel Tiki elegant zu Boden und schien in bester Laune. Toliyasas Blick jedoch haftete fest auf den Augen des Jungen. Sie waren pechschwarz und schienen wie ein schwarzes Loch zu wirken. Er schlug den Umhang zurück und jetzt konnte sie erkennen, dass er seinen Zauberstab in den Fingern hielt. Langsam kam er näher, kniete nieder und legte sich dann neben sie. Seine Augen waren nur wenige Zentimeter von ihr entfernt und quälend langsam änderten sie die Farbe zu dem normalen Grau, während zwei schwarze Tränen über sein blaues Gesicht liefen. »Warum ist nicht die gesamte Welt blau?« fragte Tazuin leise und dann schloss er die Augen. So vergingen einige bewegungslose Minuten, in denen Tiki immer wachsam um sie herumstrich. »Lass uns hier abhauen, Johanna«, sagte dann eine junge Stimme. »Wir können sie doch nicht einfach so liegen lassen«, sagte die Angesprochene und das musste wohl das blonde Mädchen sein. »Immerhin haben sie uns geholfen. Sie ist Axence Egunis Löserin und der ging es doch nur um die Punkte«, sagte der andere mehr ängstlich, als bösartig. »Außerdem lässt der Fluch sicher bald nach. Du kannst ja schon mal gehen, Lester. Sag am besten Percy Bescheid. Der kümmert sich sicher drum. Den Teufel werd ich tun. Hast du gesehen, was der Bruder von der hier gemacht hat? Nee, wir vergessen das ganz schnell und sehen zu, dass wir nie wieder hier lang gehen. Der Platz gehört denen nicht. Bitte, Johanna. Lass es gut sein. Meine Eltern sind Muggel. Du weißt nicht, wie das ist. Die werden immer auf mir rumhacken, aber wenn ich mich jetzt beschwere, dann machen die umso schlimmer weiter. Dann werde ich wenigstens. Ja, wie denn? Die waren alle viel größer. Die haben ja deine Eltern einige hilfreiche Sachen beigebracht, aber ich weiß nur, wie man Fußball und Cricket spielt. Was ich von meinen Eltern gelernt habe, war vor allem Dankbarkeit zu zeigen, wenn jemand es verdient, und ich wette, das haben dir deine Eltern auch beigebracht. Beruhig dich, denk dran, was für ein Glück wir hatten und wie die gerade Madame Pomfrey belagern und. Da fällt mir ein. Der gelockte Blondschopf mit dem runden Gesicht erschien in Toyasas Blickfeld. Dauert nur einen Augenblick, versprach das Gryffindor-Mädchen und stieß einen gellenden Pfiff aus, der Tazuin zusammenzucken ließ und selbst Toyasa durch Mark und Bein ging. Keine 10 Sekunden später rauschten zwei Flügel durch die Luft. Du bist der schnellste, Fulmen, lobte Johanna wahrscheinlich ihre Eule. Ich hab einen Expressbrief für dich. Einen Moment. Dann hörte Toyasa eine Feder über Papier kratzen. Netterweise las Johanna laut beim Schreiben vor. Liebe Großtante Poppy, könntest du bitte die blauen Slytherins ein wenig zappeln lassen? Sie haben das verdient. Gruß Johanna. So, das dürfte witzig werden. Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Fragte der Junge namens Lester zweifelnd. Ja. Und jetzt helfen wir dem Mädchen da, sagte Johanna streng und versuchte danach den Lehmfluch, der auf Toyasa lag, zu brechen. Doch bei dem Versuch blieb es auch. Immer wieder sprach Johanna die Formel, doch jedes Mal irgendwie falsch. Toyasa war froh, dass wenigstens nichts Schlimmes dabei geschah, auch wenn sie zugeben musste, dass das Gryffindor-Mädchen durchaus Ausdauer oder eine gehörige Menge Trotz besaß. Wenigstens ließ der Fluch langsam von selbst nach und sobald Toyasa ihren Zauberstab auf sich selbst wenden und den Kiefer bewegen konnte, brach sie den Fluch selbst. Danke, sagte sie, während sie aufstand und den Schmutz aus ihren Sachen klopfte. Mit einem Lächeln stellte sie fest, dass Johanna kleiner war als sie selbst, und das gefiel ihr sehr bei einer Erstklässlerin. Endlich konnte sie sich mal älter fühlen. Obwohl du den Gegenfluch noch üben musst. Ich weiß, strahlte das Mädchen offen. Dunkle Künste ist nicht gerade mein Fach. Das solltest du bei deinem Mundwerk dringend ändern, meinte Toyasa und zwinkerte verschwörerisch. Als Gryffindor bekommst du fast sicher Ärger mit meinen Hauskameraden. Ist fast ein Gesetz. Vor allem wenn ihr, wie ich hoffe, am Wochenende den Quidditch-Pokal gewinnt. Das werden wir, versicherte Johanna stolz. Wir haben die besten Jäger, den perfekten Torwart, einen außergewöhnlichen Sucher, den besten Rennbesen der Welt und natürlich das Gute auf unserer Seite. Niemand kann uns das Wasser reichen, es muss schon Wein sein. Wenn wir übers Spielfeld fegen, gehen die Maulwürfe in Deckung und die Schlange schlägt sich in die Büsche. Wir. Schon gut, lachte Toyasa über den Wortschwall. Ich hab's ja schon kapiert. Ihr seid einfach unschlagbar. Genau. Bestätigte das Mädchen stolz. Was ist mit deinem Freund? Fragte Lester schüchtern, welcher, wie Toyasa erst jetzt bemerkte, auch zu Gryffindor gehörte. Er war schon den ganzen Tag ein wenig müde, erklärte Toliyasa leichthin. Ist das Blau ungefährlich?
Ich denke nicht. Aber ich bringe ihn doch besser zu Madame Pomfrei. Besonders, weil ich gespannt bin, ob der Zauber auch auf sie übergesprungen ist.
Oh ja. Ich komme mit, sagte Johanna begeistert. Toliyasa bat Tazuhin aufzustehen und bevor sie ihn zum Krankenflügel brachte, wischte sie ihm die schwarzen Tränenspuren von seinem blauen Gesicht.
Das hast du großartig gemacht, lobte sie ihn, obwohl er wieder völlig abwesend wirkte. Sie beschloss, im Moment lieber nicht daran zu denken, was er zwischen 1 und 2 gesagt hatte, wusste aber, dass sie nicht darum herumkam, dies Professor Dumbledore mitzuteilen. Egal, ob er es nun als Bluff, Scherz oder Drohung gemeint hatte.
Madame Pomfrei war nicht blau geworden, dafür über 20 Slytherins und ein Hufflepuff, der das Pech gehabt hatte, Regina zu begegnen. Am Ende hatte sich alles als absolut harmlos herausgestellt. Die Farbe war nicht echt, sondern nur eine Art ansteckende Illusion. Onkel Filius war durchaus fasziniert von diesem Effekt gewesen und auch Professor Dumbledore hatte interessiert die Augenbrauen gehoben. Anscheinend konnte ein erfahrener Zauberer diesen Effekt fast aus dem Stegreif erzeugen, doch anscheinend war noch nie jemand auf den Gedanken gekommen, es auf diese Weise anzuwenden. Was jedoch niemand wusste war, ob Tazuhins Reaktionen der letzten Tage gut oder schlecht waren. Selbst Rika schrieb, dass sie keinen Schimmer hatte, was sie davon halten sollte. Auch dass Tazuhin seinen Zauberstab nicht mehr hergeben wollte, war eine der ungeklärten Sachen. Die einzige, die sich darüber überhaupt keine Sorgen zu machen schien, war Tiki. Vielleicht aber war sie auch nur glücklich, dass Tazuhin sie wieder streichelte, wenn sie darum bittelte. Und das war auch in Toliyasas Augen der größte Lichtblick. Auch wenn vieles nur Gewohnheitsaktionen waren, so machte der Junge doch inzwischen vieles selbstständig, ohne dass er dazu aufgefordert werden musste. Ab und an konnte man fast vergessen, wie abwesend und stumm er trotzdem immer noch blieb. Wenn Winona, Tazuhin und Toliyasa zusammen auf einer Bank saßen und die Abendsonne still genossen, war es fast wie früher. Zum Beispiel jetzt, wobei es nicht sonderlich still war. Im Quidditch-Stadion kochte die Stimmung, während Toliyasa und Winona mit dem Fernglas an einem Fenster des Schlosses hingen und zusahen. Tazuhin saß zwischen ihnen auf einem mitgebrachten Stuhl und streichelte Tiki. Ein wenig bedauerte Toliyasa, dass sie so weit weg war, aber bei Slytherin-Spielen blieb sie meist lieber fern und außerdem hielt sie es für besser, nicht beim Anfeuern für Gryffindor gesehen zu werden. Besonders um vorzusorgen, falls Slytherin den Pokal nicht gewann. Vorsichtshalber hatte sie auch schon Matratze, Decke und Schlafanzug zu Tazuhins Quartier geschmuggelt. Regina war seit ihrer blauen Phase bei ihr hatte die eine Weile länger gedauert noch schlechter auf Toliyasa zu sprechen. Dazu kam auch noch, dass Aidan einen regelrechten Hass auf Tazuhin und Toliyasa zu entwickeln schien. Das musste sie sich nicht geben. Falls frustrierte Slytherin-Schüler in ihren Gemeinschaftsraum kamen und sich irgendwo abreagieren wollten, würde Toliyasa nicht in der Nähe sein. Eigentlich hätten Tazuhin und Winona unten im Stadion sein sollen, doch der Junge war trotz der Ohrenschützer nicht bereit gewesen hinzugehen. Kein schönes Spiel, murrte Winona, obwohl sie atemlos zuschaute.
Ja. Fast nur Freistöße, stimmte Toliyasa zu und stieß begeistert die Faust in die Luft, als Oliver Wood einen Strafstoß von Markus Flint hielt.
Ich bin fast versucht zu wetten, wer als erster in der Krankenstation landet, murmelte Winona.
Tja, Flint hat heute Morgen die Parole ausgegeben, nur ein heruntergefallener Gryffindor ist ein guter Gryffindor. Das mit dem allgemeinen Beifall heute am Frühstückstisch für die Löwen hat ihm nicht gut getan. Aber im letzten Spiel die halbe Mannschaft auszuwechseln ist doch eigentlich selten dämlich Mist, Tor für dein Haus. Flint glaubt einfach nicht, dass Malfoy eine Chance gegen Potter und den Feuerblitz hat. Im Grunde hofft er, mit Fouls und Klatschern die Gryffindors ausschalten zu können, weil auch unsere Jäger nicht die Creme sind. Mit den Nimbus sind sie gut, aber nicht überragend. Flint wäre gut, wenn er mehr mit den anderen spielen würde. Slytherins sind keine Team, sondern Hierarchiespieler, fasste Toliyasa die Spielweise ihres Hauses zusammen. Das kann auch gut funktionieren, wenn Flint gut drauf ist und die Gegner auf seine Taktik reinfallen,
aber im Moment denke ich, er hätte die Taktik schon vor 10 Minuten wechseln sollen, wenn er das denn mit diesen Spielern hast du das gesehen.
Was glaubst du, wo ich die ganze Zeit hinschaue?
Dann schau mal auf Gnagl.
Ich glaub, am liebsten würde die Malfoy für dieses Foul einen Fluch auf den Hals hetzen.
Wegen mir muss sie sich keinen Zwang antun, lachte Winona.
Wenn ich mir sicher wäre, aus dieser Entfernung zu treffen, verflucht, der ging weit daneben.
Die Jägerin der Gryffindors hatte den fälligen Strafwurf völlig verrissen und wenige Sekunden später verkürzte Slytherin auf 20-70.
Jetzt braucht Gryffindor wieder ein Tor vor dem Fang.
Potter muss ziemlich aufpassen, das Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr auf sie zugeschossen. Sie stolperte rückwärts, nahm das Glas von den Augen und sah erst jetzt, dass eine Eule auf sie zuflog und noch ein ganzes Stück weg war. Instinktiv streckte sie den Arm aus. Doch die Eule hatte nicht vor zu landen. Direkt vor dem Fenster ließ sie los, was in ihren Krallen war, und drehte mit einem waghalsigen Manöver ab. Toliasa fing ein ledernes Etwas, das sich als kleiner Beutel herausstellte. Außerdem war ein Brief daran befestigt. SK? Fragte Winona nach nur einer Sekunde. Sieht ganz so aus, murmelte Toliasa und öffnete den Brief. Wie immer kämpften Hoffnung und Furcht in ihr. Liebe Toliasa, es tut mir leid, dass ich dir zu Weihnachten nichts schicken konnte. Es war einfach nicht möglich und ich habe auch nicht viel, mit dem ich ein Mädchen erfreuen könnte, denn ich kann nicht einfach so einkaufen gehen. Deshalb musst du dich mit etwas Nützlichem begnügen. Der Beutel in deiner Hand mag zwar nach nichts Besonderem aussehen, aber es ist ein sogenannter nimmervoller Beutel. Natürlich ist er nicht wirklich nimmervoll. Dies ist nur sein Name, aber man kann sehr viel darin unterbringen und das Gewicht wird auf 100stel reduziert. Ich hoffe, er ist dir nützlich. SK. Sie reichte den Brief an Winona weiter, die ihn schnell las und dann kopfschüttelnd zurückgab. Ist was im Beutel drin? Fragte das Ravenclaw-Mädchen stirnrunzelnd. Toliasa zog das Band auf, das eine recht große Öffnung freigab und schaute in einen rund 5 Meter tiefen und circa 50 cm durchmessenden Zylinder. Bei einem fußballgroßen Beutel ein durchaus beachtlicher Raumgewinn. Da sie nichts sah, hielt sie ihren Zauberstab hinein und flüsterte, Lumos. Der Beutel war leer, bis auf einen kleinen, hellen Fleck ganz unten. Und wie komme ich daran? Fragte sie. Also manchmal? Verdrehte Winona die Augen. Möglichkeit Nummer 1. Sie langte mit der Hand unter den Beutel und hob den Boden nach oben. Der helle Fleck kam rasant näher. Und Möglichkeit Nummer 2. Diesmal nahm Winona ihr den Beutel aus der Hand und stülpte ihn um. Ein Büschel zusammengebundener blonder Haare fiel heraus, welches das Ravenclaw-Mädchen gedankenschnell auffing und Toliasa reichte. Elegante Lösungen sind einfach, meinte Winona mit leicht überheblichem Grinsen. Du hast gut reden, maulte Toliasa und wurde rot. Mich treiben diese Briefe langsam in den Wahnsinn. Von ihren eigenen Worten erschrocken, schaute sie kurz zu Tasuin, der jedoch glücklicherweise völlig unbeteiligt Teki streichelte. Ist das der Beutel, den deine Mutter in der Kristallkugelvision hatte? Fragte Winona jetzt deutlich mitfühlender. Er sieht genauso aus. Im Grunde kann der Übersender aber nicht wissen, dass du das weißt, oder? Nicht, solange du nichts weiter erzählt hast. Hab mich gehütet. Bei Geheimnissen werden die Probleme immer größer, je mehr Leute davon wissen. Es ist so, Toliasa suchte das richtige Wort, so seltsam. Ich hab inzwischen Träume, wo ich sie in der Entfernung sehe, sie mit mir spricht, aber wenn ich auf sie zulaufe, verschwindet sie. Löst sich einfach in nichts auf. Wenn ich doch nur einen Beweis hätte. Selbst wenn sie vor dir stünde, wäre es kein Beweis, merkte Winona sanft an und Toliasas Hand wurde tröstend getätschelt. Mach dir lieber keine so großen Hoffnungen. Ich weiß, murmelte sie. Ich bin nicht vollkommen blöd. Dieser Beutel gehörte vielleicht meiner Mutter, aber er könnte mir auch von ihrem Mörder oder sonst wem geschickt worden sein. Winona entgegnete erstmal nichts. Im Stadion wurde zu laut gejubelt. Wer hat gewonnen? Fragte Toliasa. Gryffindor, murmelte Tasuin abwesend. und wer hat den Hanspokal gewonnen?« fragte sie schnell, weil er weiter sprechen sollte. Doch wieder einmal hoffte sie vergeblich. Der Funke verlosch, noch bevor ein Feuer entzündet wurde. Sie tröstete sich mit der Hoffnung, dass Tasu'in einfach nicht das Offensichtliche aussprechen wollte. Rot-goldene Fahnen wurden geschwenkt, während sich die grünen senkten. »Na ja, damit ist klar, du schläfst heute in Tasu'ins Badezimmer«, stellte Winona sarkastisch fest und starrte dabei wieder durch das Fernglas. »Und wenn ich das richtig sehe, sicherlich für die nächsten paar Tage. Ich kann's verkraften«, entgegnete Toliyasa. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Wenn sie die nächsten 3 Tage schlief, dann überall, doch niemals in Tasu'ins Bad. Krach war eine Sache, aber das gequälte Stöhnen, die ängstlichen Schreie und die einzelnen Worte, die er manchmal sprach, eine andere. Seine Träume waren so fast greifbar. Sie erinnerte sich daran, wie relativ ruhig doch sein Schlaf gewesen war, bevor er seine Magie wiederbekommen hatte. Vielleicht wäre er wirklich besser dran gewesen, ein Muggel zu bleiben. Toliyasa schüttelte diesen Gedanken wieder ab. Wäre alles so geblieben, wären Rika und Tasu'in jetzt tot und / oder todunglücklich oder eventuell auch nur tot. In seinem Leben schien es nur Extreme zu geben. Entweder er sprühte vor Leben oder war nur eine leere Hülle. Toliyasa betastete vorsichtig ihr blaues Auge. Ja, manchmal versprühte Tasu'in wirklich zu viel Leben, besonders sein Ellenbogen, wenn er nicht schlafen wollte. Sie wusste bis jetzt nicht, wie er es geschafft hatte, seinen Arm frei zu bekommen. Na, wenigstens benutzte er nie seinen Zauberstab. Sie schaute mit verquollenen Augen auf die Uhr. Gleich war es vorbei. Sie stand auf, nutzte den Vorteil ihres momentanen Schlafraums und klatschte sich ein paar Hände kalten Wassers ins Gesicht. Sie beschloss, heute am Nachmittag zu schlafen und dafür die Hausaufgaben über Nacht zu machen. Außerdem musste sie anfangen, für die Prüfungen zu lernen. Ihre Großeltern hatten ihr zwar geschrieben, die Zensuren der 2. Klasse wären recht unwichtig und sie wären sehr stolz auf sie, weil sie Tasu'in half, aber ihr innerer Trotz wollte nicht zulassen, dass sie schlechter als Regina oder Vivian abschnitt. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, wie sehr sie es inzwischen hasste, deren arrogante Gesichter zu sehen. Es war Dumbledores Idee gewesen, Tasu'in wieder am Unterricht teilnehmen zu lassen, und die Slytherins um Regina hatten diese Gelegenheit nur zu gern angenommen. Frustriert von dem verlorenen Endspiel nutzten sie jede sich bietende Gelegenheit ohne Lehrer, um sich über ihn lustig zu machen, ohne es jemals zu wagen, Tasu'in nahe zu kommen oder ihn gar anzugreifen. In dieser Beziehung fand Toliyasa Dumbledores Idee ziemlich dämlich. Tasu'ins Augen wurden mehr als einmal am Tag fast schwarz und jedes Mal zog sie heimlich ihren Zauberstab, ohne wirklich zu glauben, sie könne etwas verhindern. Andererseits gab es jedoch auch gute Momente. Zum Beispiel, als sich am Sonntag Alec und Cassandra zu ihnen gesellt hatten. Einfach so, aber die beiden waren die Nervosität in Person gewesen. Es war im Grunde auch eine seltsame Situation. Cassandra und Alec hatten durchaus recht mit ihrer Furcht vor Tasu'in gehabt und trotzdem waren sie es, die sich schuldig fühlten. Nun gut, sie sahen den Jungen auch nur, wenn er gerade pflegeleicht war. Toliyasa wusste, es waren Mitleid und die Gemeinheiten der Slytherins, die diese Veränderung hervorgerufen hatten, zusammen mit ein wenig Neugier. In Toliyasas Augen ein Fortschritt und ein Punkt für Dumbledore, wobei es vor allem Winona schwer gefallen war, dies zu akzeptieren. Es war nur Tasu'ins silbernen Augen zu verdanken gewesen, dass das Ravenclaw-Mädchen keinen Vortrag über Freundschaft und Verrat gehalten hatte. Auch die silbernen Augen kamen jetzt öfter vor, doch inzwischen war es für Toliyasa immer ein gutes Zeichen. Wenn es geschah, dann, weil irgendetwas Lustiges oder Rührendes passierte oder wenn er sich in der Nähe des verbotenen Waldes aufhielt. Ein lauter Schrei erklang im Nebenzimmer und dann war Ruhe. Toliyasa hatte sich inzwischen gewaschen und angekleidet. Sie wartete ein paar Sekunden, öffnete die Tür und erstarrte zunächst überrascht. Tasu'in war diesmal nicht in seiner Ecke, sondern hatte sich nur aufgerichtet und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf etwas, das nur er sah. Alles in Ordnung? Vergaß Toliyasa, dass es besser für sie war, am Anfang den Mund zu halten. Sie ging halb in Deckung. Zum Glück unnötigerweise. Toliyasa. Noch nie hatte sie ihren Namen so verzweifelt ausgesprochen gehört. Zwei Arme streckten sich ihr entgegen. Ohne an ihre Gesundheit zu denken, lief sie zu ihm. Sie hatte keine Ahnung, was diesmal anders war, aber sie schwankte zwischen Panik und Hoffnung. Hoffnung, weil er sich gleich nach dem Aufwachen an sie erinnerte, und Panik, weil er sich so verzweifelt an sie klammerte. Sie hatte ihn schon einmal so gesehen und das war, als er dank eines Schlafmittels zu lange schlafen musste. »Ich brauche den Trunk des Friedens«, flüsterte Tasuin. »Das geht nicht«, entgegnete Toliyasa sanft und versuchte sich dabei ein wenig zu bewegen, damit sie etwas mehr Luft bekam, so fest hielt er sie. »Es ist nicht gut für dich. Der Narr will, dass ich Dumbledore und die Familien der Krankenpfleger töte«, schluchzte er. »Ich will nicht.« »Dann tu es nicht«, flüsterte Toliyasa. Sie hatte keine Ahnung, worüber er sprach, jedoch klang es nicht sonderlich gut. »Er verspricht mir, mich danach in Ruhe zu lassen«, sagte er und es schüttelte ihn spürbar. »Und er hasst dich jetzt auch. Glaubst du, jemand, der dich zwingen will, Menschen zu töten, würde sein Wort halten? Aber sie haben ihm doch so wehgetan. Die Familien doch nicht«, beschwor sie ihn und strich ihm über das schweißnasse Haar. »Hör auf dein Gewissen, Tasuin. Es versteckt sich immer«, entgegnete er und unter seinen Tränen lachte er rau. Sie hielt ihn noch eine Weile und dann spürte sie, wie er irgendwie auszukühlen schien. Wie die Kraft schwand, mit der er sie umarmte. Es war, als würde er jeden Morgen neben ihr sterben. Langsam verstand sie immer besser, warum er lieber die Kontrolle über sein Leben aufgab, als dass er seinem Dämon das Feld überließ.